Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, inzwischen der 15. Folge von Waldpilzwelt. Mein Name ist Angela Simonsmeier und heute sitze ich hier wieder mit Markus Blaschke und es geht um ein ganz spannendes Thema für uns Phytopathologen, nämlich um das Thema Wurzelschwamm. Markus, warum ist denn der Wurzelschwamm so wahnsinnig bedeutsam in der Welt der Phytopathologie?
Naja, wenn man sich den Wald betrachtet und dort berücksichtigt, dass zum Beispiel bei uns in Deutschland die Fichte doch eine sehr große Rolle spielt, dann gibt es neben dem Borkenkäfer, der ja immer sehr augenscheinlich ist, ja doch noch auch einige andere Schäden. Und zu den bekanntesten Schäden, die noch dazugehören, gehört eben die sogenannte Rotfäule. Und der wichtigste Erreger der Rotfäule ist eben dieser Wurzelschwamm. Genau, und mit dem wollen wir uns ja heute beschäftigen und auch deswegen von mir ein herzliches Willkommen.
Ja, also der Wurzelschwamm ist ja so ein Kandidat, mit dem ich nicht so richtig warm werde, muss ich sagen, weil ich immer finde, so von der Fruchtkörperform, also das ist ja ein Basidiomycet, der an sich auch gut sichtbare Fruchtkörper produziert, von dieser Fruchtkörperform her, ich finde, der ist so weitgehend merkmalslos und ich habe das immer mal wieder, dass ich dir irgendein Pilzchen vom Boden aufhebe und zeige und du sagst, das ist doch ganz klar, das ist ein Wurzelschwamm, sieht man das nicht. Wie schaut der aus? Wie kann ich den erkennen? Und hat er irgendwelche Merkmale, die hervorstechen, woran man ihn gut erkennen kann, damit ich das auch mal lerne?
Naja, was man auf jeden Fall sagen muss, unter den Porlingen, zu denen der Wurzelschwamm gehört und der sogar mehrjährige Fruchtkörper ausbilden kann, ist er sicherlich einer der kuriosesten, weil der sehr, sehr vielfältige, unterschiedliche Fruchtkörper ausbilden kann. Was ihm auch den Namen gegeben hat, Wurzelschwamm, sind zwei Umstände. Das eine steckt in dem ersten Teil des Wortes, Wurzel, also Fruchtkörper des Wurzelschwamms findet man entweder unmittelbar an Wurzeln oder bei Wurzelanläufen, also am Stamm, kann auch ein stehender, lebender Baum sein, kann ein abgestorbener Baum sein, kann ein Stubben sein, also ein abgeschnittenes Restholz im Wald. Dort zwischen diesen Wurzelanläufen, da stecken gerne diese Fruchtkörper dran. Auf der Oberseite eher unscheinbar, oft nur relativ kleine Hüte, so mit dunklen, braunen, dunkelbraunen bis schwarzen Farben meistens. Und auf der Unterseite, das sind so cremefarbige Poren. Ziemlich feste Fruchtkörper, also nicht ganz hart, aber doch kompakt und fest ausgebildet. Meistens nicht sehr dick, sondern, naja, so ungefähr 1 Zentimeter werden die oftmals dick. Viel mehr kommt da nicht zusammen.
Ja, weißes Sporenpulver, das ist vielleicht auch noch eine ganz gute Info. Wobei man davon in der Regel nicht allzu viel sieht, ne? Also im Gegensatz zum Beispiel zu diesem flachen Lackporling, der ja sporuliert ohne Ende, oder dem Zunderschwamm, produziert jetzt der Wurzelschwamm, glaube ich, nicht solche riesigen Massen an Sporenpulver. Aber man hat also nachgewiesen, dass Sporen des Wurzelschwamms eigentlich omnipräsenter Bestandteil der Luft in Nadelwäldern ist.
Nicht nur in Nadelwäldern, in der nördlichen Hemisphäre. Ah. Kompakt, überall.
Okay, aber es ist ja schon so, dass primär die, also Nadelbäume, spezifisch die Fichte und die Kiefer, eigentlich die Hauptwirte sind, oder? Also ich meine, er befällt wohl auch Laubhölzer, aber den Hauptschaden verursacht er eigentlich in Nadelbeständen, richtig?
Ja, also wenn man jetzt vom Wurzelschwamm so spricht, dann hat man noch klassischerweise vor ein paar Jahren von Heterobasidium annosum gesprochen. Allerdings inzwischen wissen wir, dass wir es da allein in Mitteleuropa mit 3 Arten eigentlich genauer zu tun haben. Ich möchte jetzt auf die Unterschiede nicht groß eingehen. Die sind auch nur sehr marginal. Und auf jeden Fall hat jede dieser 3 Arten so einen Lieblingskandidaten. Da gibt es die eine Art, die kommt vor allem an der Tanne vor. Deswegen hat die hinten im Namen auch Abietum. Dann haben wir die 2. Art, die eigentlich herausgegangen ist aus dieser Urbeschreibung, Heterobasidium annosum. Der kommt hauptsächlich an Kiefern vor. Und dann haben wir es mit einer 3. Art zu tun, die etwas kleinere Poren hat, überschneidet sich aber leider. Man muss also mehr Merkmale da genauer untersuchen. Das ist der Pilz, der vor allem an der Fichte vorkommt. Insgesamt aber, es gibt ein sehr schönes Buch, ist die Gattung Wurzelschwamm. Also nehmen wir mal diese drei Arten, wahnsinnig präsent und kommt an wahnsinnig vielen Wirten vor. So wie ich mich erinnere, war in dem Buch die Rede von 144 Gattungen, an denen der Wurzelschwamm vorkommen kann. Genau. Und ich finde ihn, ja, nicht häufig, aber doch immer mal wieder auch zum Beispiel an der Buche. Und was ich fand, was das Kurioseste war als Gattung, an dem er beschrieben ist, das war Adlerfarn. Also weil das ja nicht mal ein Gehölz ist in dem klassischen Sinne, aber auch dort kommt er vor. Aber eben hauptsächlich haben diese ihre drei Lieblinge da, wobei auch die anderen Nadelhölzer befallen werden. Also Douglasien, Lärchen und was sonst bei uns noch angebaut wird. Auch einige der Thujen und ähnliche Nadelbäume werden sehr, sehr gerne befallen vom Wurzelschwamm.
Hm. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Sporen eigentlich omnipräsent sind, dann hat das durchaus auch eine Auswirkung auf die Infektiosität. Also was ja Ziel auch von Bekämpfungsmaßnahmen oder Präventionsmaßnahmen ist, das sind frisch geschnittene Stümpfe. Und ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass die Primärinfektion in einem Bestand eigentlich über Sporenflug auf frisch geschnittene Stümpfe erfolgt. Ist das was, was du so unterstützen kannst?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man muss sich allein mal vorstellen, so ein frisch geschnittener Stumpf ist für eine Pilzspore, jetzt unabhängig davon, ob es der Wurzelschwamm ist oder ein anderer, ein super Medium. Das ist mehr oder weniger steril, diese Schnittfläche dort. Die hat Kohlenhydrate, das suchen ja die Pilze, wunderbar. Und als drittes, es ist auch nicht mal ganz trocken, sondern es ist auch noch Feuchte da. Also ideale Bedingungen für das Wachstum von Pilzen. Jetzt muss man sich das halt so vorstellen, dass natürlich nicht nur die Sporen da des Wurzelschwamms sich etablieren, sondern da sicherlich ein Wettkampf stattfindet von verschiedenen Pilzarten, die auf diesen Stumpf fallen. Aber wir müssen halt wirklich konstatieren und feststellen, der Wurzelschwamm kann sich da gerade bei diesen Nadelhölzern eben immer wieder etablieren. Und neben den Fruchtkörpern, die ich vorhin angesprochen habe, der Hauptfruchtform, gibt es auch noch Fruchtkörper einer Nebenfruchtform. Die schauen aus wie so ein kleiner Schimmelbelag und bilden sich gerne auf diesen frisch gefällten Stümpfen aus. Und das sind so wie kleine weiße Schimmelrasen, die man unter der Lupe sich betrachten kann oder noch besser dann unter dem Mikroskop.
Ja, und dann geht es im Prinzip erstmal so weiter, dass der Pilz sich also auf diesen oder in diesen Stümpfen etabliert. Und über Wurzelverwachsungen, das kann ich mir mal gar nicht so richtig vorstellen, aber über Wurzelverwachsungen im Boden zu Nachbarbäumen, die es wirklich in relativ großer Zahl geben muss, benachbarte Bäume eben infizieren kann.
Ja, das ist richtig. Also wenn man mal nach Wurzeln anfängt zu graben, dann wird man feststellen, okay, die Fichtenwurzeln beispielsweise laufen ja überwiegend im Oberboden, also in den oberen 30 Zentimetern des Bodens. Und vom Stamm ausgehend wird man dann immer wieder Verwachsungen finden mit Wurzeln anderer Bäume. Und es gibt da also Untersuchungen, die das gezeigt haben, dass also in Fichtenbeständen solche Wurzelverwachsungen wirklich sehr, sehr häufig sind. Also die Bäume korrespondieren da wirklich unmittelbar miteinander. Da haben sich die Wurzeln verbunden, sind völlig verwachsen. Und das ist für den Wurzelschwamm eine gute Gelegenheit, von einem Baum zum nächsten zu kommen.
Ist übrigens ein ganz interessantes Phänomen, diese Wurzelverwachsungen. Wenn man mal so ein bisschen aufmerksam durch so einen Fichtenbestand geht, dann sieht man das relativ häufig, dass abgeschnittene Stümpfe, die schon ein bisschen älter sind, dass die solche Überwallungsränder bilden. Und das können die natürlich nur, wenn sie von einem Nachbarbaum, über den sie, mit dem sie verwachsen sind, Nährstoffe bekommen. Und da wird also selbst ein abgeschnittener Baum, ein Stumpf, noch über eine gewisse Zeit von den Nachbarn am Leben erhalten. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Abgesehen von diesen Wurzelverwachsungen sind natürlich auch Verletzungen so im Wurzel- und Stammanlaufbereich immer eine Eintrittspforte für pilzliche Schaderreger, und das trifft auch auf den Wurzelschwamm zu, ne? Also das heißt, Waldbestände müssen durchforstet werden. Ja, aber es besteht natürlich gleichzeitig immer ein gewisses Risiko, wenn Stammmitglieder, Bestandesmitglieder verletzt werden, dass wir da Eintrittspforten für eine Wurzelstamminfektion schaffen.
Am Stamm ist es, kann der Wurzelschwamm auch mal eine Rolle spielen, aber da sind natürlich auch viele andere Pilze, die da eine Rolle spielen. Also zum Beispiel blutende Schichtpilze oder so sind da viel, viel häufiger, wenn es so bei Stammverletzungen gibt. Aber ausgeschlossen ist es nicht, es kann auch manchmal der Wurzelschwamm sein.
Am Stammanlauf, so der Klassiker, so Fahrschäden und so,
eher richtig, Wurzelschwamm? Richtig, da haben wir den, da haben wir auch üblicherweise eher so den blutenden Schichtpilz oder so. Also da gibt es eine ganze Reihe Arten, die da beteiligt sind. Der Wurzelschwamm nutzt dann eher die Verletzungen im Boden, an den Wurzeln oder so, die dort entstehen. Beispielsweise, wenn eine schwere Maschine durch den Bestand fährt und es dann zu Wurzelzerreißungen kommt oder so. Also das sind dann auch Eintrittspforten, die auch der Wurzelschwamm nutzen kann, weil sich dann auch kleine Myzelien dort etablieren aus Sporen, die eingeschwemmt werden. Und da kann der dann auch mal reinkommen.
Da sind wir dann gleich bei einem Thema, das ich ganz spannend finde, und zwar die Gefährdung der Bestände auf verschiedenen Standorten. Also ganz klassisch ist ja so der Begriff Ackersterbe, ne? Also das heißt, es betrifft in vielen Fällen erst auf Forstungen, auf Flächen, die früher landwirtschaftlich genutzt werden. Und da ist ja mein erster Gedanke so Pflugsohleneffekt. Ja? Also es gibt auch Berichte, dass also Böden, die relativ stark wechselfeucht sind oder die irgendwie verdichtet sind, dass die besonders anfällig sind für solche Wurzelschwammdurchseuchungen. Wie ist denn das zu bewerten?
Naja, und was aus meiner Sicht auf jeden Fall auch noch dazu kommt, das sind halt kalkhaltige Böden. Also dort ist auf jeden Fall auffällig, dass es dort vermehrt eben diese Schäden gibt. Ich denke, das hat auch damit zu tun, wenn das Wachstum der Fichte relativ rasch geht, und das ist halt auf den wechselfeuchten Böden öfters mal der Fall, das ist auf den gut nährstoffversorgten Böden, dass da auch der Wurzelschwamm sich durchaus besser etablieren kann. Und auch auf dem ehemaligen Acker, auch dort hat so eine Fichte erstmal einen wahnsinnigen Wachstum am Anfang, da sind Nährstoffe zur Verfügung und möglicherweise geht das ein bisschen so auf Kosten einer hohen Holzstabilität und vielleicht ist das, aber sicher weiß ich es auch nicht, so eine Möglichkeit für so einen Pilz, sich auch leichter auszubreiten.
Geht sowas dann auch zu Lasten einer guten Mykorrhizierung? Weil wir haben ja auch, wenn die Bäume gut mykorrhiziert sind, einen gewissen Schutz vor wurzelbürtigen Pathogenen. Also ich könnte mir vorstellen, gerade auf so extrem gut nährstoffversorgten Böden, dass es da mit der Mykorrhizierung nicht so wahnsinnig weit her ist.
Zumindest auf jeden Fall eine andere Mykorrhizierung, ja. Das würde ich auch so sehen.
Okay, wenn der Pilz jetzt über Wurzelverwachsungen oder über eine Eintrittspforte in den Baum gekommen ist, wie geht es dann weiter?
Ja, was der Wurzelschwamm vor allem eben macht, das sind Fäulen. Und diese Fäulen, klassischerweise die Biologie spricht von zwei wichtigen Strängen. Das eine sind die Weißfäulen, dort wo das Lignin mehr zersetzt wird und dann Zellulose und Hemicellulose hauptsächlich übrig bleiben und wir faserige Strukturen haben, und von Braunfäulen. Das sind diejenigen, wo vor allem die Zellulose und Hemicellulose zersetzt werden und übrig bleibt die viel kleineren, kompakteren Ligninstrukturen, die mehr wie so ein Klebstoff im Baum wirken und die Fasern dann zusammenhalten. Und beim Wurzelschwamm spricht der Förster in der Regel von der Rotfäule. Aber wenn man sich mal so rotfaules Holz in die Hände nimmt und so anschaut, dann stellt man fest, ups, das ist ja überwiegend faserige Struktur. Also an sich ist es eine Weißfäule, die allerdings aufgrund von Oxidationsprozessen eher so eine rötliche Farbe annimmt. Aber es ist halt hauptsächlich erstmal das Lignin, was zersetzt wird.
Okay, ich habe irgendwo gelesen, da gibt es dann in dieser rot gefärbten In diesem rot gefärbten Material gibt es noch spindelförmige Nester mit weiße Nester mit schwarzem Kern. Wo kommt das denn her? Weißt du das zufällig?
Nee, da muss ich wirklich passen. Das okay. ist mir noch nicht aufgefallen. Also müsste ich mal reingucken.
Okay, also das ist auch noch nicht gesehen selbst.
Nee.
Okay, also ich habe extra mal recherchiert, weil ich habe das nämlich auch noch nicht gesehen. Und es gibt tatsächlich Bilder, wo das halt so ein bisschen schwärzlich verfärbt ist. Ich muss da echt mal drauf achten. Also da ich gerade gestern einen umgestürzten Baum, eine umgestürzte Fichte gesehen habe, ziemlich mächtig, wie kann ich jetzt bei so einer umgebrochenen Fichte, also wirklich am Stammanlauf umgebrochen, ja, wie könnte ich jetzt da erkennen, ob das eine Wurzelschwamminfektion war, wenn ich keine Fruchtkörper finde? Also kann ich das dann tatsächlich irgendwie an der Art der Fräule sehen so richtig oder muss ich dann einfach berücksichtigen, dass vermutlich da schon sekundär Saprophyten am Werk waren?
Ja, ganz, ganz sicher geht es nicht. Also was so Merkmale der Wurzelschwamminfektion sind, wenn man jetzt zum Beispiel den Stamm durchschneidet und sich den dann betrachtet und es ein eher voll ausgeformte, rundliche Struktur der Fäule ist, spricht das schon mal eher für den Wurzelschwamm. Insgesamt muss man auch sagen, von den ganzen Rotfäulen macht der Wurzelschwamm wohl nach verschiedenen Literaturhinweisen knappe 80% in Mitteleuropa aus. Aber es gibt halt auch noch andere Arten. Dazu kommt zum Beispiel der Hallimasch, der auch noch einen großen Anteil hat. Und dann kommen noch eine ganze Reihe von weiteren Arten, die keine so große Rolle spielen und sich den Rest aufteilen. Ein weiteres Merkmal noch im Unterschied zum Hallimasch ist, dass die Fäulen bei dem Wurzelschwamm oft sehr weit hinaufgehen in den Stamm. Also wenn man den Stamm dann aufschneidet, stellt man fest, bis in Höhen von 15 Metern kann man diese Fäule beispielsweise noch nachverfolgen. Das ist beim Hallimaschbefall meistens nicht so der Fall. Da hören diese Fäulen eher so im Bereich von 2 Metern ab. Und je nachdem, die Waldarbeiter, die wissen das oft in den Beständen, haben wir es hier eher mit Rotfäule zu tun, die im unteren Bereich sich nur abspielt, oder haben wir es hier mit Fäulen zu tun, die ziemlich weit hinaufgehen und danach schneiden die dann auch ihre Bäume, wie der Förster so schön sagt, gesund. Also das befallene Holz wird dann entsprechend in andere Kategorien, beispielsweise für Faserherstellung oder so, entfernt, abgeschnitten oder geht ins Brennholz.
Ja, das bedeutet natürlich einen ziemlich hohen wirtschaftlichen Schaden, wenn so ein Pilz eine Fäule bis in 15 Meter Höhe verursacht. Da bleibt dann von dem guten Stammholz nicht mehr allzu viel übrig, dass man auch gesund schneiden könnte. Ne?
Das ist richtig. Und vor allem, hauptsächlich spielt es sich eh im unteren Bereich ab. Also selbst eine Fäule, die nur 2-3 Meter hoch geht, betrifft halt die wirtschaftlich wertvollsten Stammbereiche, die da betroffen sind.
Ja. Das Ganze beeinträchtigt natürlich ziemlich stark die Statik eines solchen Baums. Also man muss sagen, dass der Wurzelschwamm insbesondere bei der Fichte vor allem eine Kernholzfäule verursacht. Das heißt, die Bäume stehen eigentlich noch relativ lange und können gut überleben, weil sie eben im aktiven Bereich des Holzes, im Splintholz, noch voll lebensfähig sind. Aber sie sind natürlich irgendwo ein Arbeitsschutzrisiko, könnte man sagen, weil bei so einer weit hinaufreichenden Fäule immer die Gefahr besteht, dass der Stamm irgendwann bricht.
Ja, aber der Röhrencharakter bleibt halt erhalten und deswegen bleiben die ja auch so lange stehen. Also das ist immer sehr schwer einzuschätzen. Klar, im extremen Sturmereignissen oder so, dann brechen dann doch irgendwann auch diese Bäume um, aber letztlich muss man sagen, viele, viele dieser Fichten, die halten das ziemlich gut durch und bleiben lange stehen, weil für die Stabilität wirklich die äußere Röhre des Splintholzes, das eben fast nicht angegriffen wird, entscheidend ist.
Also ein Merkmal, das ich in meinem Studium noch gelernt habe, das fand ich total cool, weil es eigentlich gut zu sehen ist. Viele Fichten, die ziemlich massiv betroffen sind, die bilden dann so eine flaschenförmige Verdickung am Stammfuß aus. Also die ist dann tatsächlich auch so quasi knapp mannshoch, ja, dass dieser Stamm sich dann verdickt. Wo kommt das denn her? Also wie kommt es zu dieser Verdickung?
Ja, das ist schon eine gewisse Reaktion des Baumes. Also der bekommt das in gewisser Weise schon mit, dass da im Inneren so eine Zersetzung stattfindet, in Anführungsstrichen, und versucht, dem entgegenzuwirken, indem er außen in dem Bereich, der da primär betroffen ist, halt verstärkt investiert in dicken Wachstum und die anderen Teile dann ein bisschen weniger abbekommen. Und dadurch entstehen dann diese Flaschenhälse.
Also es ist quasi ein aktives Verstärken dieser geschwächten Bereiche, um die Statik irgendwie wieder aufzufangen, richtig?
Offensichtlich, ja. Hm.
Sehr interessant. Wenn wir jetzt uns mal dem Thema Bekämpfung zuwenden oder Prävention zuwenden, da gibt es ja klassisch für Pilzinfektionen nicht wahnsinnig viel, was man mit Pflanzenschutzmitteln machen kann im Wald. Aber es gibt tatsächlich für Wurzelschwamm betroffene Bestände Präparate, mit denen man präventiv frische Stümpfe behandeln kann. Und das ist inzwischen gibt es das auch für Harvester-Aggregate. Also das bedeutet, das sind Lösungen, die beim Fällen direkt durch das Schwert aufgebracht werden können. Was verwendet man da denn?
Naja, da gibt es zwei Ansätze, die da mal grundsätzlich ausprobiert worden sind. Das eine sind so Harnstoffpräparate, die da ausgebracht worden sind. Also ich sage jetzt mal eher so die chemische Seite. Und dann gibt es eben auch die biologische Seite, dass man gezielt bestimmte Pilze in Form von einer Sporen- oder Hyphensuspension, also die werden in großen Kammern gezüchtet sozusagen, dann klein gemacht und kommen dann da in das Harvester-Schwert rein und werden eben mit dem Schnitt gleich aufgespritzt auf den Stumpf, der da im Wald verbleibt und sollen eben als Konkurrenten verhindern, dass sich der Wurzelschwamm etabliert.
Funktioniert das gut nach deiner Erfahrung?
Also es gibt Wirksamkeitsstudien dazu. Man kann dazu sagen, diese Wirksamkeitsstudien haben gezeigt, dass von diesen Stümpfen wirklich ein großer Anteil nicht mehr vom Wurzelschwamm betroffen wird. Allerdings, wenn man sich dann das Gesamtsystem überlegt, kommt das natürlich an seine Grenzen. Was will ich damit sagen? Man muss berücksichtigen, dass in etwas älteren Beständen der Wurzelschwamm halt in der Regel schon drin ist. Also wo macht das Ganze erstmal Sinn? Das sind junge Bestände, die möglichst noch gar nicht durchforstet worden sind. Also erstmalige Durchforstung, zum Beispiel nach Neuanlage von Wäldern, also Wiederaufforstungen von Ackerflächen beispielsweise oder Ähnlichem. Und dann kommt es auch noch darauf an, wie ist die Größe. Ist der Wurzelschwamm im Nachbarbestand natürlich schon überall da, dann habe ich auch nur einen relativ kleinen Effekt, wenn ich die neuen Stümpfe damit behandle, weil dann geht der halt den anderen Weg. Also man muss da auch abwägen, wo macht es Sinn. Und dann kommt leider noch ein letzter Aspekt, das ist der wirtschaftliche. Wenn ich jetzt behandle, heißt das ja nicht, ich habe jetzt auch gleich einen wirtschaftlichen Vorteil, sondern das Ganze ist halt eine Investition, wenn für die Zukunft. Und ja, muss man sich halt auch wirtschaftlich dann ein bisschen überlegen oder zumindest ins Kalkül ziehen. Also wo macht Sinn? Frische, größere Erstaufforstungen, die erstmals durchforstet werden. Also da kann man das Ganze wirklich überlegen sich, aber in vielen anderen, wenn das jetzt nur Fichtenstreifen sind von einzelnen Waldbesitzern oder sowas und die sind möglicherweise schon älter, dann ist die Hilfe, die man da investiert, einfach zu gering.
Okay, da gibt es eine Art, wo es dann tatsächlich auch kommerzielle Präparate gibt, das ist Phlebiopsis gigantea, der große Zystinrindenpilz. Ich habe ein bisschen gestutzt, als ich gelesen habe, dass das ein Kiefernspezialist ist. Das dürfte dann ja bei Fichtenstümpfen nicht funktionieren, oder?
Doch, das funktioniert auch.
Ah, okay.
Das ist dem da egal. Nadelholz, das nimmt ja alles. Also da sind die Unterschiede zu gering, das funktioniert.
Okay, verstehe.
Also ich weiß halt zum Beispiel, dass in Großbritannien, wo es halt viele so Wiederaufforstungen gibt in den letzten Jahrzehnten oder in Skandinavien, wo die halt ja viel mit Kahlschlagformen arbeiten, die wir hier in Mitteleuropa so nicht kennen, da relativ positive Erfahrungen haben. Und die haben natürlich auch viel Kiefer, aber die haben auch sehr viel Fichten. Also, und das ist schon dort bestätigt worden, auch dass das funktioniert.
Okay, na, ja, das hört sich ja ganz gut an. Für die Bestände, die du jetzt quasi gerade eben ausgenommen hast von einer Empfehlung mit diesen, für eine Behandlung mit diesen Sporensuspensionen, also das heißt ältere Bestände, etablierte Bestände, die aber vom Wurzelschwamm mehr oder weniger stark betroffen sind. was würdest du da empfehlen? Also ich meine, wenn ich jetzt dran denke, dass Wurzelverwachsungen ein ganz großer Punkt sind, dann müsste ja eigentlich eine gute Durchmischung, also ein Voranbau dann mit Buchen oder mit Eichen und so weiter, mit Mischbaumarten, ein guter Weg sein, um so einen Bestand längerfristig etwas stabiler zu kriegen, oder?
Ja, langfristig ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Also klar, dann nimmt die Zahl der Wurzelverwachsungen natürlich auch stark ab und die Ausbreitung wird somit deutlich verhindert. Also Mischung ist da auf jeden Fall hilfreich. Aber klar, wenn man einen Bestand hat, in dem man weiß, dass man da einen relativ starken Befall hat, dann wird einem auch nicht langfristig viel anderes übrig bleiben, als einen Umbau der Wälder hin zu stabilen Baumarten. Und das ist halt insbesondere auf Standorten, die weniger für die Fichte geeignet sind. Also zum Beispiel, wenn das Kalkstandorte sind oder so, da muss man das auf jeden Fall dringend überlegen.
Okay, also du hattest ja schon angesprochen, dass der Wurzelschwamm oder beziehungsweise dieser Art Komplex des Wurzelschwamms ein sehr breites Wirtsspektrum hat. Kannst du konkret Baumarten empfehlen, die nach deiner Erfahrung sehr wenig anfällig oder nahezu resistent sind gegen eine Wurzelschwamminfektion, die man in so einem problematischen Bestand einbringen könnte?
Ja, das sind Laubbaumarten. Also die sind allgemein weniger empfindlich jetzt, was Wurzelschwamm anbelangt. Klar, in Einzelfällen ist auch mal eine Buche betroffen, aber das sind wirklich dann seltene Einzelfälle.
Okay.
Da fällt mir noch eine kleine Geschichte ein zum Fruchtkörper. Die muss ich jetzt doch auch noch ansprechen. Und zwar, weil du mich vorhin gefragt hast, woran erkennt man ihn? Eine ganz kuriose Besonderheit ist auch noch, die meisten Porlinge bilden nach Möglichkeit ihre Poren so aus, dass die Öffnungen unten sind und damit die Sporen, wenn sie reif sind und ja in den Wänden dieser Röhren entstehen, herausfallen können und dann durch den Wind verbreitet werden. Jetzt ist das ja beim Wurzelschwamm so, dass der eben unten an den Wurzeln meistens wächst. Und da kann es natürlich mal sehr schwierig sein, die Poren nach unten auszurichten, um dann auch noch was rausfallen zu lassen. Und deswegen eine Kuriosität, die es sehr oft beim Wurzelschwamm gibt, ist, dass der seine Poren nach oben ausbildet. Also ich habe das schon von verschiedenen Porlingen mal ganz selten gesehen, aber so regelmäßig wie beim Wurzelschwamm, wenn der so Fruchtkörper auf Wurzeln gerade ausbildet oder so, ist das nicht gegeben, also bei anderen Arten.
Okay, also ein sehr wandelbarer Fruchtkörper, ja?
Ja, sowieso. Und ganz lustig ist auch, in der Literatur steht dann oft drin, der ist so 5 bis 10 Zentimeter groß von seiner Ausdehnung. Also ich habe schon mal einen Wurzelschwamm gefunden, da hatte der Fruchtkörper eine Dimension von knapp 1 Meter erreicht. Das war eine extrem dicke Tanne, eine nordamerikanische Küstentanne war es, glaube ich, an dem ich den gefunden habe. Und da zog der sich wirklich an der ganzen Stammbasis entlang, also mit einer Gesamtausdehnung von einem ganzen Meter und dann Hutbreite dann ungefähr noch von 5 bis 10 Zentimetern. Also in Einzelfällen kann der riesige Fruchtkörper bilden.
Ja, Wahnsinn. Ich werde mit dem einfach nicht warm, aber ich werde mal ein bisschen drauf achten. Ich habe noch ein Wort zum Alter dieser Pilze. Also ich habe in der Vorrecherche einen ganz interessanten Artikel gelesen da ging es um Bestände in Norwegen. Die haben Untersuchungen zu Wurzelschwammdurchseuchung gemacht und zu Pilzindividuen. Und die haben also festgestellt, dass sie die gleichen Pilzindividuen, also genetische Individuen, über 50 Jahre hinweg nachweisen konnten. Also das bedeutet, das Alter dieser Pilzindividuen schätzen die auf etwa 100 Jahre, gemessen an der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und ich glaube, in der Literatur sind von 200 Jahren maximalem Alter solcher Pilzindividuen beim Wurzelschwamm die Rede. Also das finde ich ganz beeindruckend, wie alt diese Pilze werden können. Und die können sich offensichtlich auch sehr gut in den Beständen dann auch dauerhaft halten.
Mhm. Wenn genug Futter da ist, why not, ne? Dann geht man von einem Baum zum nächsten.
Ja. Aber es ist auch tatsächlich so, dass dann wohl nicht viel Neues dazugekommen ist an genetischen Individuen. Also sie hatten ich glaube, 7 Individuen gefunden und 3 waren dann ausgestorben, aber der Rest hatte sich also gut gehalten. Das fand ich ganz interessant. Ein Wort noch zur Wachstumsgeschwindigkeit, auch noch ein interessanter Punkt. In totem Kernholz wird die Wachstumsgeschwindigkeit auf etwa 25 bis 40 Zentimeter pro Jahr geschätzt, mit einem Maximum von 1 Meter pro Jahr. Also relativ schnell für einen Pilz, finde ich, insbesondere eben in Holz, das ja jetzt nicht barrierefrei ist. Und da kann man sich dann ausrechnen, wenn so eine Fäule also in 15 Meter Höhe im Baum angekommen ist, wie lange dieser Pilz dann schon in oder mit diesem Baum lebt. Das ist also ein sehr hartnäckiges Kerlchen.
Ja, aber man muss berücksichtigen, das ist immer entlang der Faser. Ne? Gegen die Faser, also in Quer, da kommt er gar auch nicht so gut zurecht. Aber entlang der Faser, da kann er sich offensichtlich halt durch das Gefäßsystem, das ja auch in dieser Richtung genau angelegt ist, ganz gut ausbreiten.
Ja, ist also ein wahnsinnig spannender Pilz und insbesondere im Hinblick auf diese relativ erfolgreiche Anwendung von pilzlichen Antagonisten finde ich das wahnsinnig spannend. Das haben wir ja jetzt nicht so wahnsinnig häufig in der Phytopathologie, dass da tatsächlich ein Präparat mit einem Antagonisten wirklich in der Praxis eingesetzt wird.
Ja, aber ich glaube, dass die Anwendung auch relativ selten ist. Also man müsste das ja, wenn wirklich, dann großflächig machen, damit das wirklich langfristig und ja, messbaren Erfolg ergibt.
Okay. Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende für heute. Wir freuen uns, dass ihr bei uns wart und ja, liebe Grüße aus Bayern.
Ciao, macht's gut.